Los.
Prost.
Linux 3.10. Hm. Willkommen bei den Biertauchern zur Folge 111.
Hm.
Am
Montag, den 1.7.2013.
Wirklich, ja, schon wieder Montag, Montagsanfang, sage ich. Monatsanfang, ja.
Montagsende am Monatsanfang.
Genau, diesmal ohne Horst, aber mit freundlicher Unterstützung von Wukonic.com.
Der Internetagentur aus
Österreich.
Und einer Katze, sehe ich gerade.
Ja, ja, die Katze.
Also nicht unterstützt.
Ja, vielleicht ein bisschen Metainformation geben, wir sind diesmal ganz faul und wir nehmen nicht auf im alten AKH, sondern in meinem Innenhof.
Wir haben hier eine wunderschöne Terrasse und einen absolut schönen grünen Innenhof. Das ist echt herrlich da.
Ja, sogar, glaube ich, wenn man es ganz, also obwohl es ist GEMA-gefährlich, aber irgendwer übt Klavier, glaube ich, dann da.
Hoffentlich ein gemeinfreies Stück.
Ja, können wir noch hoffen. Hoffentlich ist der Komponist schon längere Zeit gestorben. Ja, Horst ist nicht da.
Genau.
Der Horst ist in Florenz.
Mhm.
Besser gesagt, das ganze dreckige Dutzend ist in Florenz, nämlich Horst, Florian, der Thomas Berl und der Hopp ist auch in Florenz. Also alle Python-Spezialisten haben sich zur Europython begeben und
alles klar.
Werden uns hoffentlich Bericht abgeben. Also ich habe jetzt gerade in den E-Mails geschaut, vor einer halben Stunde oder so habe ich E-Mail bekommen noch vom Horst und er hat ein 3-minütiges Soundschnipsel aufgenommen, ein erstes. Und das werde ich am Ende der Folge dran schneiden.
Erste Eindrücke aus Florenz.
Ja,
dann haben wir gespannt. Schöne Grüße zurück nach Florenz.
Ja, genau. Hoffentlich gute Vorträge. Gut. Themen. Jetzt kommt das Spannende. Hat jemand was erlebt?
Um was zu zitieren?
Ja.
Ja, es war ein schöner Sommer.
Fantastisch.
Ja. Ansonsten ist nicht viel, das kann jetzt momentan nicht viel berichten. Oder doch, ja, ich habe diese Woche Bitmessage das erste Mal ausprobiert. Da kann ich kurz was erzählen dazu.
Ja.
Aber ansonsten habe ich jetzt noch nichts auf meiner
Liste. Ich auch nicht. Ich mache auch nichts mit den, also ich habe jetzt zwar ein bisschen schon viel vom Monitor gearbeitet, aber ich habe überhaupt nicht in die Tech-Blogs und so reingeschaut. Und wenn ich draußen unterwegs bin, halt nur mit E-Book.
Okay.
Die anderen Mobile-Devices verlassen gar nicht mehr das Haus, also bis auf Handy und da bin ich ja auch nur so halb online. Ja, aber ich kann auch berichten über was ich so getan und gebastelt habe. Es ist mein BeagleBone Black gekommen.
Ah, dein Device.
Genau, mein Device ist gekommen. Dann kann ich berichten über SFTP in Kombination mit ProFTP und über WordPress, den alten Haudegen der Blogging-Szene. Ja, das sind so die drei Sachen. So contentmäßig habe ich gar keine Filme oder so geschaut. Ich freue mich jetzt bald auf die beginnende Saison der Sommerkinos.
Genau, da geht es jetzt wieder los
in Wien. Ja, Ende dieser Woche startet im Orgartenpark dieses Kino, nicht Kino unter Sternen, auch nicht Kino im Garten.
Sondern
das wäre jetzt interessant. Aber da gibt es jedes Jahr immer im Augarten Spitz, das ist so ein eigenes Areal. Dann steigt man so direkt U-Bahn-Station, Taborstraße aus, geht über die Straße und ist dann eigentlich direkt vorm Eingang. Und da spielen sie einige interessante Filme, die werde ich mal anschauen.
Das ist im Freien dort? Oder?
Das ist auch im Freien, auch ja.
Okay.
Aber ganz woanders wieder, weil früher war ja das dort bei den Flaktürmen. Mhm. Das gibt es ja nicht mehr. Da habe ich nur die Geschichte gehört, weil die Flaktürme schon so baufällig sind, dass es nicht mehr sicher ist. Keine Ahnung, was dran ist, aber jetzt auf einer anderen Location, jetzt schon seit 2-3 Jahren.
Mhm.
Das wird ein Spaß.
Du wirst dann berichten wieder.
Ja.
Gut. Ja.
Kommen wir rein mit Bitmessage.
Ja. Bitmessage, das soll ich erzählen. Bin schon öfters drüber gestolpert, eigentlich so vermehrt in den Bitcoin-Foren.
Mhm.
Es hat zwar nichts direkt mit Bitcoin zu tun, ist aber in dessen Umfeld entstanden. Worum geht's? Also Bitmessage ist ein Kommunikationsmittel, also im entferntesten vergleichbar mit E-Mail. Also man schreibt asynchron Textnachrichten. Also zeitlich, also nicht in Echtzeit wie ein Chat, sondern ich schreibe eine Nachricht, du liest sie am nächsten Tag.
Also es geht eher Richtung E-Mail als in...
Genau, sie versuchen so Richtung E-Mail zu gehen und das Ganze verschlüsselt und auch im Gegensatz zu diversen E-Mail-Verschlüsselungssystemen, wie zum Beispiel PGP, ist hier der Fokus darauf gelegen, anscheinend, dass man es benutzerfreundlich gestaltet, weil PGP sich ja leider immer noch nicht richtig durchgesetzt hat.
Ja.
Und das Zweite, der zweite Schwachpunkt der PGP-Verschlüsselung ist, dass nur der Inhalt der Nachricht verschlüsselt wird, nicht aber die Kopfzeilen. Also der Betreff ist frei und auch vor allem, wer mit wem kommuniziert.
Das heißt, ja genau, richtig.
Und genau, wenn man im großen Stil lange genug abfängt, wer mit wem spricht, kann man auch ein sehr gutes Profil erstellen. Und
also ist auch so eine Art Tor-Komponente drinnen für Messages.
Ich versuche zu sagen, genau, das Ziel ist auch, die Kommunikationspartner zu verschleiern. Man kann ja bei E-Mail auch vieles in die Richtung machen, man kann sich eine anonyme Adresse anlegen. Allerdings, man muss immer zu einem Mail-Server hin verbinden mit einer IP-Adresse. Man kann zwar auch über Proxys oder VPN oder Tor gehen, aber es ist halt immer mit Aufwand verbunden. Und Bitmessage versucht das gleich im System eingebaut
nachvollziehbar zu machen. Besonders interessant in Tagen von Prism und wo Kommunikation wissentlich abgehört wird.
Und technisch haben sie es so gelöst, dass das, wie verschleiert man, wer mit wem kommuniziert, indem alles Broadcast-Nachrichten sind. Jede Nachricht geht an jeden und der richtige Empfänger, also für den es bestimmt wird, der verhält sich nicht anders als alle anderen auch, nur der ist der Einzige, der es lesen kann. Das Ganze wird so aufgebaut, man hat, so wie ähnlich bei Bitcoin, hat man Paare von Public und Private Key. Also der Public Key ist die Adresse oder eine Repräsentation des Public Keys.
Ja.
Die schauen auch so ähnlich aus, so ähnlich unleserlich wie Bitcoin-Adressen und beginnen mit BM, also für Bit-Message, BM und dann eine so Zahlen-Buchstaben-Kombination.
Ja.
Und dazugehörig hat dein Client einen Private Key. Und wenn dir jemand eine Nachricht senden möchte, dann wird sie mit deinem Public Key verschlüsselt. Das ist ein asymmetrisches Verschlüsselungsverfahren. Geht über dieses Broadcast, also über dieses Peer-to-Peer-Netzwerk an alle Empfänger. Und nur du kannst sie lesen. Mhm. Alle anderen kriegen sie auch und leiten sie auch weiter im Peer-to-Peer-Netzwerk. Kommt ohne Server aus, genauso wie Bitcoin. Und du als Einziger kannst es lesen und keiner kann sagen, dass die Nachricht für dich bestimmt war.
Okay, logische Frage an der Stelle natürlich. Mhm. Läuft man nicht gezwungenermaßen in ein Skalierungsproblem?
Ja, und das natürlich. Und da muss man sich darüber Gedanken machen. Und das haben sie so adressiert, dass einerseits, um Flooding und Spam zu verhindern, muss man beim Senden einer Nachricht einen Proof of Work erbringen. Das haben sie auch ein bisschen so inspirieren lassen bei Bitcoin. Das heißt, wenn du senden möchtest, musst du ein ähnliches, also so ähnlich wie Bitcoin, ein mathematisches Problem lösen, also auch eine Hash-Wertberechnung. Und der Hash muss dann halt eine bestimmte Eigenschaft haben, also sehr ähnliches Konzept. Nur, dass das so ausgelegt ist, dass ein einzelner Rechner im Schnitt ca. 4 Minuten benötigt. Also dein Rechner sollte durchschnittlich 4 Minuten benötigen, mit ein paar Parametern, je nach Nachrichtenlänge, bei längeren Nachrichten ein bisschen mehr Arbeit. Also nach 4 Minuten kannst du deine Nachricht senden.
Was ja bei asynchroner Kommunikation kein Problem sein sollte.
Und alle Knoten im Netzwerk können leicht, also in die Rechnung verifizieren geht ja ganz schnell. Genauso dieses Problem ist in eine Richtung schnell, in die andere Richtung langsam. Also das Verifizieren geht ganz schnell und können entscheiden, wenn du die Arbeit erbracht hast, dann wird die Nachricht weitergeleitet im Netzwerk, wenn nicht, dann wird sie verworfen. Also kann man Spammer quasi auch blocken.
Weil die müssten da auch Leistung erbringen. Und
genau, können nicht so in tausendfachen Nachrichten verschicken, weil sie müssten so viel Rechenleistung haben.
Sehr gut.
Aber das ist immer noch nicht...
Hoffentlich gibt es keine Spam-ASICs-Cubes in Zukunft, die diese Operationen dann leicht ausrechnen können. Aber das ist ja noch Zukunftsmelodie, steckt ja noch.
Das Ganze ist wirklich noch ganz in den Kinderschuhen, ganz am Anfang. Und einerseits ist es so, dass wie das Ganze dann mit Botnetzen und ähnlichen aussehen werden, so Dinge, ob es einen Mechanismus gibt, das zu verteidigen. Und das Zweite ist, selbst mit diesem Mechanismus wird das irgendwann, wenn das wirklich global wächst und also wirklich das erfüllt, was wir halt anstreben, dass wir ein globales Medium werden, dann wird es auch trotzdem ein Skalierungsproblem geben.
Mhm.
Und das ist so gelöst, dass diese Clients in diesem Peer-to-Peer-Netzwerk eine Art Gruppen bilden, denen das Stream deine...
Eine Gruppe ist ein Stream.
Genau, ja. Und wenn, momentan gibt es nur den Stream 1 und sobald im Stream 1 eine gewisse Anzahl an, ich weiß nicht genau, wie der Algorithmus aussieht, aber eben nur das Paper gelesen, wenn der Traffic zu viel wird, also für eine Broadcasting-Gruppe, dann werden zwei Tochterstreams gebildet. Und wenn bei denen der Traffic zu viel wird, wieder zwei. Es ist ein primärer Raum.
Genau,
und immer mit zwei Tochter, also immer genau zwei darunterliegenden. Also wenn ich sage, der Stream Nummer 4, dann weißt du ganz genau, wo du den Baum findest.
Weil
also
immer, kannst du immer links, rechts entscheiden.
Genau, immer von links nummeriert, hast du immer erste Ebene 1, zweite Ebene 2, dritte Ebene 4 und so weiter. Und Und in der Adresse ist der Stream kodiert, also in der Bit-Message-Adresse ist auch der Stream enthalten, unter anderem, in welcher sich diese Adresse befindet.
Okay.
Das heißt, wenn du in deinem Bit-Message-Client 3 Private Keys importierst, die in 3 Streams sind, dann muss sich dein Bit-Message-Client in diese 3 Streams hineinhängen. Und gleichzeitig hält also in diesen Streams nimmt er aktiv an diesem Peer-to-Peer-Geschehen bei, also teil und nimmt alle Nachrichten entgegen und leitet es weiter und das Ganze. Mhm. Und wenn du eine Nachricht sendest, die an eine Adresse geht außerhalb des Streams, musst du ja jemanden außerhalb kontaktieren. Das heißt, es wird noch im Protokoll, glaube ich, vorgesehen, dass er von jedem Stream noch aus dem Perlen-Stream einige Nodes beinhaltet, also Adressen halt vorrätig hält, damit er weiß, die kann er kontaktieren. Und Nodes aus dem Knoten 1, glaube ich. So ähnlich wie das Root-DNS-System, habe ich verstanden.
Okay, dass du das von oben und dann hast du noch Adresse also von weiter unten.
Im schlimmsten Fall, wenn du niemanden kennst, fragst bei in der Gruppe 1 nach, dann fragst du, sagt er dir, sagen wir ein paar Nodes aus der Gruppe 2, sagen wir ein paar Nodes aus der Gruppe 4 und so hangelst du dich den Baum nach unten durch, bis du ein paar Nodes hast in der Gruppe 17. Und dorthin broadcastest du dann deine Nachricht.
Okay, das heißt, du verströmst nicht wahllos deine Nachrichten, sondern kannst dich anhand dieser Nodes schon ganz auf Untergruppen, was allerdings wieder die Sichtbarkeit der kontaktierten Person halt wieder segmentiert. Aber ich meine...
Naja, es ist jetzt... Ja,
ja aber ich meine, das ist auch ein theoretisches Problem. Wenn sie es wirklich global dann irgendwann, dann sind die Gruppen wahrscheinlich eh auch hinreichend groß.
Und was zweites Problem, was ich noch... ist ja bei einem Mail-System hast du einen zentralen Server, der die Nachrichten speichert, wenn du nicht online bist. Also ich schicke dir eine Mail, du bist nicht online, übermorgen rufst du ab von deinem Server.
Genau.
Das gibt es ja hier nicht, das ist ja kein zentraler Server. Das heißt, das ist so gelöst, dass die Nodes alle Nachrichten, die sie weiterleiten, für 2 Tage speichern derzeit. Ich weiß nicht, wie das dann mit der Datenmenge aussieht, wenn das mehr wird. Aber du kannst online gehen und quasi alle Nachrichten abrufen, die innerhalb der letzten 2 Tage durch das Netzwerk, also in deinem Stream gegangen sind. Also
andere Leute machen das Backup für dich.
Genau, für 2 Tage rückwirkend. Und was auch noch vorgesehen ist, laut dem Paper, ich weiß nicht, wie es genau implementiert ist, dass dein Empfänger, also dein Client auf Wunsch, eine Acknowledgement-Nachricht aussendet. Dass dein Sender auch weiß, dass du die Nachricht bekommen hast.
Ja.
Und ich meine, ich weiß nicht, ob das dann nicht ein Problem ist, um festzustellen, wer mit wem kommuniziert, aber wenn das auch so eine Nachricht ist wie alle anderen, die an alle geht, ich weiß nicht genau.
Ja.
Und jedenfalls, wenn der Sender merkt, dass nach 2 Tagen noch kein Acknowledgement kam, dann kann er es nach 2 Tagen quasi nochmals resenden, muss aber nochmals den Proof of Worker bringen. Also
nochmals
4 Minuten rechnen und dann halt. Wie gesagt, dieses Proof of Work-Konzept, das ist ja schon früher mal angediskutiert worden, auch bei E-Mail. Damals war es unter dem Namen Hashcash.
Hashcash sagt man also gar nichts.
Das war nämlich im Ursprungspaper von Bitcoin, also dieses Paper von Satoshi Nakamoto, das ist das erste PDF, wo das Ganze eigentlich erstmals beschrieben wurde. Da hat er nämlich dieses Paper mit dieses Hashcash-Paper referenziert. Und der hat es damals so als eine Art Briefmarken für E-Mail vorgeschlagen, also einen Wert, den man nicht beliebig viel erzeugen kann. Rechenleistung ist begrenzt bei jedem. Um Spammer quasi irgendwie zu hindern. Aber wie schon viele andere Dinge bei E-Mail revolutionieren oder E-Mail verbessern, das funktioniert, das setzt sich nicht durch.
E-Mail hat sich durchgesetzt, aber es wurde seitdem auch nicht mehr weiterentwickelt. Da tut sich ja nichts mehr, oder?
Genau, es ist einfach halt sehr verbreitet, sehr viel und jede Änderung müssten halt so viele Leute mitziehen, dass sie einfach am kleinsten Nenner bleibt und das ist der Ist-Stand.
Ja.
Bessere Spamfilter, bessere Virenfilter. Da ist die Entwicklung, aber sonst.
Ja, Spamfilter überhaupt.
Aber noch kurz abschließend, also wenn man das ausprobieren möchte, das ist auf bitmessage.org, ist ein Wiki,
okay,
wo man das Ganze mal nachlesen kann. Und da gibt es auch die Clients zum Downloaden. Das ist ein
Python-Client. Ah, das heißt für alle Plattformen.
Genau, und für Windows gibt es auch fertig in ein Exe gepackt. Das heißt, für Windows-Benutzer ist es wirklich eine Exe-Datei, die lädt man runter. Die muss man nicht installieren, kann man direkt starten, also Doppelklick und das Ganze läuft.
Mhm. Ist das ein GUI-Programm?
Es ist ein GUI-Programm, es ist sehr hübsch aufbereitet, also sehr hübsch, sehr schlicht halt, so wie der erste mit ein paar Tabs, mit einer Inbox, Outbox. Und das User-Interface ist halt so wie E-Mail im Jahre 1970. Du hast halt keine Formatierung, keine Attachments, wirklich nur
Plain Text.
Ja.
Ah, ist eh vielleicht besser.
Und ein Adressbuch ganz minimalistisch, also ist wirklich alles noch sehr schlicht. Ah genau, und ein Feature, was es noch gibt, was ich vergessen habe, man kann Bitmessages senden wie E-Mails an eine Adresse, oder du kannst Bitmess so ähnlich wie Mailinglisten an eine Adresse senden, die dann alle empfangen können oder alle empfangen, die sich
dort subscriben.
Ich weiß jetzt nicht, wie es dann mit der Verschlüsselung funktioniert, genau. Also man hat nur diese in der Feature-Liste dann gesehen und auch ausprobiert. Da gibt es zum Beispiel eine Adresse, so fertig eingetragen, die, wo es halt über neue Updates und Infos subscribed ist. Aber so Mailinglisten-Konzept quasi.
Schicken sie dann Newsletter raus
in das Projekt. Und das ist auch völlig anonym. Du siehst nicht, wer es abonniert hat, du siehst nicht, wer es sendet. Es ist, also obwohl mit Senden weiß ich jetzt nicht. Weil Schwachpunkte in dem System sind momentan, also die halt aufgezeigt wurden im Forum, sind einerseits, dass der Empfänger weiß immer, von wem die Nachricht kommt oder kann herausfinden. Weil du siehst nur, es gehen viele Nachrichten von einzelnen Punkten aus und verteilen sich im Netz, aber der Empfänger sieht ja, von wo es ausging. Mhm. Falls das ein Problem ist, dann musste man halt dann als Sender Tor oder andere Sachen verwenden. Und das Zweite ist, wenn dir dein Schlüssel abhanden kommt oder dein Schlüssel kompromittiert wird, sagen wir, die Polizei nimmt deinen Rechner mit oder irgendwie andere.
Und also hat nicht einen Polizei, privaten Schlüssel.
Jemand anders, der halt nicht gewählt ist, nimmt deinen privaten Schlüssel, dann kann er nicht nur ab sofort deine Identität einnehmen, sondern auch alle deine bisherigen Nachrichten lesen. Und zwar alle, weil es hindert, also das ist so ja alles öffentlich, aber es hindert ja niemanden daran, alle Nachrichten aufzuzeichnen.
Also stimmt, das mit den zwei Tagen verwerfen ist zwar ein Protokoll drin, aber
genau.
Du kannst das einfach so wegspeichern.
Ich starte eine Node, die einfach alle Nachrichten dauernd speichert, und wenn ich dann 2 Jahre später deinen Key bekomme, dann hast du nämlich 2 Probleme. Einerseits kann ich alle deine Nachrichten rückwirkend entschlüsseln, und zweitens, du kannst nicht abstreiten, dass es nicht deine Nachrichten sind. Also ja, Deniability ist dann nicht mehr gegeben. Also du bist dann eindeutig, und das heißt, der Schlüssel ist dann wirklich...
Das ist das Rückfeuer bei solchen Mechanismen.
Und das, also aus diesem Grund wird auch empfohlen, dass man jetzt ähnlich wie bei Bitcoin für jede Transaktion eigene Adressen erzeugt. Kannst du bei Bitmessage auch halt hunderte Adressen erzeugen. Das ist genauso einfach wie bei Bitcoin. Mhm. Und die haben das Konzept, das auch die Bitcoin-Andreas schon bei Bitcoin angekündigt haben, dass diese HD-Wallets, also diese Hierarchical Deterministical Wallets, wie das heißt,
okay,
dass man quasi aus einem Master-Key alle Sub-Keys erzeugen kann und da noch eventuell mit die aus einer Passphrase ableiten kann. Also dass du, ist hier schon eingebaut, also du kannst ja quasi einen langen Satz, der schwer zu erraten ist, merken, und wenn du möchtest, also du kannst entweder zufällig erzeugen die Schlüssel, oder du kannst wirklich aus einem Seed erzeugen und aus dem heraus alle Subadressen erzeugen, und dann brauchst du nur diesen Satz merken und den nirgends niederschreiben. Das heißt, du kannst irgendwo hingehen an einen Rechner und sofort deine Adressen neu aus dem Kopf erzeugen, du musst nur den Satz merken.
Das ist praktisch.
Aber wie gesagt, das Ganze ist noch in den Kinderschuhen. Ob das wirklich sicher ist, ist nicht geprüft. Es gibt noch sehr wenige, es gibt noch keine wirklichen Audits. Und im Vergleich zu, also im Gegensatz zu Bitcoin, also ich kann es selber nicht beurteilen, bin kein Krypto-Experte, aber ich habe nur gelesen, dass das halt bei Bitcoin, da war eine sehr, sehr fortgeschritten schon die erste Version. Und hier wurden in den ersten Versionen sehr viele Fehler entdeckt, also Anfängerfehler. Jemand im guten Glauben halt einfach.
Sie setzen zum ersten Mal dieses Paper um, und da ist eh klar.
Also genau. Und der Schöpfer ist ja auch nicht anonym, also nicht anonym über Bitcoin, sondern der ist auch namentlich bekannt, der hat das Paper veröffentlicht, und ja, der ist halt momentan so an der Entwicklung beteiligt.
Ja, spannende Geschichte. Ja. Also ich meine, heutzutage, gerade wie gesagt in den Zeiten, ist das Thema spannend, und ich überlege jetzt nämlich gerade, was man jetzt machen könnte oder machen kann, gerade an vorhandenen Technologien, um sich verschlüsselt zu unterhalten. Was wäre da was, wenn man einen sicheren Kommunikationskanal haben möchte, selber einen XMPP-Server aufsetzen und dann mit SSL verschlüsseln? Ich meine, das würde aber nur ein Teilproblem lösen, weil du hast noch immer halt die Verbindung und die ganzen Sachen. Also dieses wem eine Nachricht geschickt hat, wäre damit auf jeden Fall nicht gelöst.
Es gibt eigentlich, um all diese Anforderungen derzeit umzusetzen, glaube ich, gibt es momentan eigentlich gar keinen einfachen Weg. Weil wenn, sagen wir, sind eine Gruppe, möchten uns privat unterhalten, dann setzt du einen Server auf und wir kommunizieren verschlüsselt, aber es ist immer noch sichtlich, wir sind eine Gruppe. Wir connecten alle auf deinen Server.
Und also in Sachen Vorratsdatenspeicherung, genau diese Verbindungsdaten wären dann ersichtlich. Also zumindest zu diesem einen Server. Mhm. Andere Sachen, ich meine, auf kommerzielle Produkte kann man sowieso kennen. Ich meine, Skype ist bekanntermaßen ein Hintertürchen, ein offenes.
Ich meine, für Textnachrichten gibt es noch CryptoCat. Das gibt es als Browser-Erweiterung für Chrome und es ist quelloffen und also bei allen Kryptosachen muss man immer nur quelloffene Dinge vertrauen. Und genau, also das ist ja auch bitmäßig absolut offen. Und CryptoCat ist mehrfach schon, ich kann es selber jetzt nicht beurteilen, als Experte, weil viel Gutes darüber gelesen ist. Das ist ein Realtime-Text-Chat-System.
Okay.
Und ich weiß jetzt überhaupt nicht, wie es funktioniert, muss ich gestehen. Ich habe es jetzt nur ein paar Mal angetestet.
Ah, interessant.
Du musst dir nur irgendwie einen Channel oder so ausmachen und dann connectest du zu einem dieser Server und baust da eine Schlüsselverbindung auf. Ich weiß nicht, wie es funktioniert, muss ich ehrlich sagen. Aber es ist sehr einfach zu benutzen.
Plugin genau. Und fertig.
Ja, genau. Und es gab auch eine webseitenbasierte Version, aber das ist jetzt schwierig zu verifizieren, ob die nicht verändert wurde in der Zwischenzeit während der Offline-Browser-Plugin. Das ist einmal vielleicht geauditet worden. Du weißt, es hat sich niemand verändert. Wenn der Webseite, dann musst du jedes Mal neu vertrauen, wenn du hinkommst. Mhm. Weil wenn es gestern okay war und du hast gestern geprüft den Code und heute surfst du hin, auch wenn das alles kleinseitig in JavaScript ist, könnte von gestern auf heute jemand die Seite erst adaptiert haben, dass ich mir das Vertrauensproblem hat.
Ja, generell bei Webseiten. Und das ist ja dann, leider muss man sagen, durch die Technologie SSL ja dann auch nicht hundertprozentig gelöst worden. Mhm. Weil es gab schon genug Angriffe, wo einfach Zertifikate kompromittiert wurden. Und dieses Chain-System ist, ich habe das vor 2 Jahren mal einen Vortrag gehört auf den Linux-Wochen, ist auf zumindest hinterfragungswürdig.
Also wenn wir jetzt irgendwas verschlüsselt kommunizieren möchten, da vertraue ich lieber an eigenen Zertifikat, das ich selber anhand anderer Merkmale erkenne. Zum Beispiel, indem du den Fingerabdruck des Zertifikats notierst und merkst. Und zum Beispiel unsere Firmenserver, wir machen das so, wir haben lauter eigensignierte Zertifikate. Ja. Und wir vergleichen, also ich checke halt, wenn ich immer unterwegs bin, ist das unser Zertifikat?
Ebenso.
Weil das ist unseres. Und
ja, das hat auch der Typ also vom Vortrag gemeint, glaube ich, gleich als Anfangssatz, vertraut keinem Zertifikat, das er nicht selber ausgestellt hat.
Genau, da kommt
das ist eine gute Daumenregel.
Da kommt die rote Warnung im Browser, aber da bin ich mir sicher, dass es wirklich kein Mendemittel ist. Während das öffentliche Zertifikatsystem, also öffentliche, das, was man kennt von HTTPS, dieses weltweite System, das ist eigentlich ein vertrauensbasiertes System. Man vertraut dem nicht nur einigen, mittlerweile sehr vielen Root-Zertifizierungsstellen, die in deinem Browser vorangetragen sind.
Ja.
Entschuldigung, in allen Browsern. Und es zählt hier das schwächste Glied in der Kette, das fehlt, das ist.
Und das reicht aber schon bei der Größe.
Es muss gar nicht fehlen, sondern es muss gar kein technischer Fehl sein. Es kann einfach sein, wenn eine Zertifizierungsstelle, also eine zertifizierende Stelle, in staatlicher Hand oder zumindest unter staatlichem Druck ist und die dann halt irgendwie gezwungen werden, Zertifikate auszustellen oder so oder auch technisch
aus Grund auch immer,
oder so Dinge. Also eigentlich hatte ich schon öfters gesehen, dass Zertifikate verwendet wurden, die dann, du bist auf deiner HTTPS verschlüsselten Seite und es checkt ja niemand, ob das Zertifikat heute noch von derselben Stelle zertifiziert wurde als gestern, es ist einfach grün, passt, es ist gut und fertig. Und in Wirklichkeit ist es vielleicht von ganz jemand anders ausgestellt, der also ein Mittel drüber fährt.
Ja, also ansonsten halt die Möglichkeit, klassisch halt E-Mail zu verschlüsseln mit BGP. Mhm. Kann man Schlüssel tauschen heute offline, noch am sichersten wahrscheinlich. Mhm. Und rein Interesse halber, weißt du irgendwas, ob diese komischen Google Hangouts irgendeine Verschlüsselung überhaupt aufweisen oder ob die komplett plan sind? Ich meine, nicht, dass man denen vertrauen könnte, auch wenn es so wäre, aber so Interessen halber.
Also meines Wissens ist es schon SSL-verschlüsseltes Transportmedium. Mhm. Also bei Google, die schauen darauf, dass zumindest das, aber wie wir schon wissen, SSL ist, wie gesagt, das,
genau,
dem man nicht trauen kann. Also dem Zertifikatswesen. Aber und es ist serverbasiert. Also wenn auf Google-Servern, die unter amerikanischer Jurisdiktion.
Und da haben wir wieder Druck von Staat und ja, wer weiß.
Genau, also wenn zumindest in den USA ist es, die sind ja den dortigen Gesetzen unterworfen und mit diesen gibt es ja Regelungen, wo sie gezwungen sind, Daten herauszugeben. Sie müssen sich ja gesetzeskonform verhalten, sonst könnten sie ja nicht dort legal operieren. Und wenn da jetzt die US-Regierung aufgrund der Gesetzeslage halt Dinge anfordert, dann müssen sie es tun oder sie müssen zusperren. Also sie sind deswegen nicht böse als andere.
Nein, aber man muss sich halt selber als Benutzer einfach bewusst sein, genau, dieser Dinge. Das ist immer so. Und
in Europa muss es ja auch nicht viel besser sein. Also es ist ein, bei uns, weiß ich nicht, ich kenne jetzt nicht genaue Lage, ob es auch solche Gesetze gibt wie in den USA, aber Man muss nicht immer bewusst sein, wenn es irgendwo möglich ist, dass eine zentrale Stelle ist. Und man, in Österreich ist es auf jeden Fall so, wenn ein Verdachtsmoment vorliegt und ein richtiger Beschluss, dann muss jeder Dienstleister seine Daten auch
öffnen.
Ja. Also dein Provider, dein Mail-Server, also dein, selbst ein österreichischer Provider ist. Und das ist auch gut, also ist auch wichtig, so dass das Rechtssystem eingehalten wird.
Ja. Heuer weiß, kommen da so ein Bit-Message und so, wenn man vielleicht Devices hat, die wieder dauerhaft am Netz hängen, wie zum Beispiel ein Raspberry oder so, könnten sich da vielleicht gute Anwendungsfälle ergeben. Die haben ja jetzt auch, das haben wir das letzte Mal schon angesprochen, diesen Onion Pi rausgebracht, der ein Tor-Proxy ist. Auch schon fertig als Device zu kaufen, von diesem Adafruit. Und kann man sich anhängen, hat auch gleich die WLAN-Karte drauf getackert und los geht der Spaß.
Cool.
Ja.
Dann bin ich gespannt, ich wäre interessiert eigentlich, wie Geheimdienste solche Entwicklungen verfolgen. Ob die alles, was irgendwo neu aufkommt, sofort aufgreifen und
jedes Gadget.
Die erste Bitmessage-Nachricht seit Tag 1 ist bereits irgendwo gespeichert.
Ja.
Nur für den Fall, dass
es passiert. Ja,
oder ob das einfach unterm Radar ist und momentan ist ein paar Spinner, die damit jetzt irgendwas Neues machen. Oder?
Das sind die Sachen, die man nicht reinschaut. Da würde ich auch gern Bescheid wissen.
Ja, und momentan schaut es eher so aus, dass es ja alles schlimm ist, als man es erwartet. Also, glaube ich.
Oder sie speichern einfach alles, als egal ist. Irgendwann kann es mal wert
erlangen. Es ist eine Untermenge des Internets und das Internet wird gespeichert.
Ja, genau. So sieht es doch mal aus.
Ich glaube, es wäre der Traum eines jeden. Irgendwie. Ja.
Intelligent. Ja. Ich kann berichten.
Ja.
Vielleicht das Kurzthema mal, weil wir gerade schon bei Hardware waren. Ich habe mein BeagleBone Black bekommen.
Genau, das ist dieses kleine,
schnelle. Auch ein kleines, schnelles Board. Selber RAM, aber schnellerer Prozessor wie der Raspberry Pi. Hat ein bisschen andere Anschlüsse. Also das Audio geht beispielsweise nur über HDMI auch drüber. Also hat keinen eigenen Klinkenausgang oder so. Mhm. Was mich jetzt aber nicht stört. Auch der Grafikchip ist jetzt nicht so geeignet für Multimedia-Abspielungen. Was mich auch nicht stört, wenn ich es so als Entwicklungsumgebung verwenden möchte. Ich konnte ihn leider noch nicht, ich habe noch keine Zeit gefunden, ihn wirklich anzutesten. Aber was ich berichten kann, das habe ich das letzte Mal schon angeteasert, das Gehäuse, das ich mir gekauft habe, das eigentlich durchsichtig war, aber dann so bräunlich dahergekommen ist, das war die Schutzfolie. Oh je, ein Fehl meinerseits. Aber sie war auch wirklich verdammt fest draufgeklebt, muss man sagen. Also die habe ich mittlerweile runtergegeben, zumindest zum Teil. Mir hat das Bau nämlich ganz gut gefallen. Mhm. Und ist aber keine Kaufempfehlung, deswegen, weil es halt mit Schrauben verbunden ist. Mhm. Und es ist auch nicht so einfach, glaube ich, eine gescheite Hülle für das Beagleboard zu bringen, weil es auf beiden Seiten, also oben und unten, Anschlüsse hat. Und deswegen hast du nie eine ebene Fläche, also weder die obere Seite noch die untere Seite. Das heißt, du musst dich da immer ein bisschen mit Schrauben und Abständen spielen und es hängt dann auch so ein bisschen schief drinnen in der Ding. Aber ich meine, ich habe das einmal reingeschraubt, das ist jetzt stabil und fertig. Ich bin jetzt nicht der, der sich 1000 Module kauft und wenn das Ding läuft, dann ist das so gut wie Raspberry Pi. Aber ich muss noch intensiver testen. Ja, und was ich getestet habe in letzter Zeit, was mich sehr beschäftigt hat, wie immer das alte Thema, was kann man statt FTP nehmen? Der gute alte Traum von Datenübertragung. Und es gibt ja in Wirklichkeit, wenn man sich dann anschaut, die ganzen Optionen, kommt man dann mit Resume-Mechanismen und blablabla eigentlich auf SFTP, auf das Unterbefehlssatz von SSH.
Nicht verwechseln mit FTPS?
Genau, nicht mit...
Das ist ja das alte FTP, nur mit der SSL-Schicht.
Das habe ich ganz früher mal verwendet und da gibt es halt mehrere Probleme, vor allem wie kommst du durch diverse Firewalls durch, weil du hast dann immer eine Datenleitung und eine Kontrollleitung. Und bei manchen Implementationen ist es auch so, dass nur eine der Leitungen verschlüsselt ist und die andere ist unverschlüsselt, was auch problematisch sein kann, also nur die Datenleitung. Und ja, also das FTPS kann man auch machen, aber wie gesagt, ist auch unhandlich. Mhm. Doch das, was mich geärgert hat am SFTP, und das ist im beruflichen Umfeld und anderen Umfelden wirklich unpraktisch, du konfigurierst das, ein SFTP-Server, so der Default-Ansatz, über OpenSSH-Paket, also das OpenSSH
auf einem
Linux-Server? Auf einem Linux-Server. Okay. Also ich habe auf einem Linux-Server gearbeitet. Und dort gibt es eine SSH-DConf im etc.-Verzeichnis und da editierst du es und da sagst du so, dieser User, für den soll jetzt mal nur SFTP gelten und der soll in dieses Verzeichnis gesperrt werden und fertig. Das kann man schon machen.
Kann man so, ist dann wirklich so aus Client-Sicht, also aus User-Sicht, dass ich nur dieses eine Verzeichnis sehe, so wie bei FTP?
Richtig, früher. Richtig. Also das kann das man schon machen. Das wundert mich eh auch, warum jetzt noch immer bei diesen ganzen Billigsdorfer Webpostern noch immer das ganz planare FTP oft gefahren wird und da nicht einfach SFTP genommen wird. Weil sowas ist schon möglich. Und das ist einfach schon viel sicherer, muss man sagen.
Das ist wie E-Mail, das gibt es halt schon.
Ja, es ist wahrscheinlich genau so eine Überlegung.
Wenn der Lieschen Müller einen Web-Account checkt, na, da gibt es keinen FTP-Zugang.
Das ja, genau.
Nehme ich nicht.
Was? Kein FTP? Das Feature? Nein. Ja, und aber es hat natürlich seine Schattenseiten. Wenn man nämlich kommt von der Szene auf der FTP-Server, dann gibt es einfach viele Optionen und Direktiven, die man haben möchte, wenn man mehrere oder ganz viele User verwalten möchte, auf die man dann nicht verzichten möchte. Und das bietet OpenSSH halt nicht.
Das wären zum Beispiel so, dass du Quotas oder so Dinge? Oder?
Quotas ist ein großes Thema. Das geht jetzt mal nicht so trivial mit OpenSSH. Eine andere Sache ist beispielsweise so komfortable Sachen. Wenn du mehrere Leute in demselben Verzeichnis einsperrst, dann möchtest du vielleicht die Option haben, dass sie private Verzeichnisse haben.
Das die heißt, nur jeder für sich sieht.
Sieht, ja. Aber du möchtest, du kannst das natürlich einerseits machen, so mit OpenSSH-Methode, jeder ein einzelnes Verzeichnis. Aber dann wird es wieder schwierig, wenn sie gemeinsam ein Verzeichnis haben möchten, weil dann musst du dieses Verzeichnis in jedes einzelne Home-Verzeichnis reinmounten. Das wird halt irgendwie einmal ein Ballerwatsch mit einer F-Stub oder keine Ahnung, wie du das dann löst oder so.
Also es geht so prinzipiell mit viel Aufwand.
Man will es nicht ohne als Administrator. So. Also das kann man Ding. Da gibt es natürlich gute praktische Direktiven bei den FTP-Servern. Das nennt sich zum Beispiel Hide No Access. Das heißt, du machst die Sichtbarkeit über die File-Berechtigungen. Unter Linux gibt es ja die File-Berechtigungen mit User-Gruppe Others und so, die jeweils Ausführungsrecht, Schreibrecht und Leserecht definieren. Und wenn du diese Rechte richtig setzt, nämlich nur, dass der User das sehen, schreiben und lesen kann und die anderen gar nichts, dann sorgt diese Direktive dafür, dass das gar nicht sieht.
Das heißt, die anderen Benutzer sehen diese Directories gar nicht.
Nein, für die sind die einfach wie verschwunden. Da gibt es noch andere Sachen, also größere Direktiven, die bestimmen, dass du Punktdateien nicht siehst, dass was passiert, wenn ein Client geschrieben hat, das ist oft so, das kommt halt immer auf die Implementierung des Clients an, also bei Vim, SCP oder FileZilla oder was auch immer man es verwendet, dass er nachdem er geschrieben hat, nochmal versucht, die File-Rechte zu ändern an diesem File. Das ist mir erst aufgefallen im laufenden Betrieb und habe mich lange Zeit gewundert. Aber das kannst du auch verhindern, indem du einfach das Change-Mode-Kommando komplett verbietest. Und du kannst es auch so einstellen, dass du eine U-Mask beispielsweise definierst für Uploads. Mhm. Das heißt, dass wenn jemand ein File uploadet, dass es schon mit den richtigen Berechtigungen angelegt wird.
Das ist Server. Beim SFTP oder sprichst du noch von FTP?
Also das ist beim FTP hat das alles funktioniert, weil da gibt es Pakete wie Pro FTP beispielsweise, also die solche Mechanismen bieten. Und beim OpenSSH Server ist es eben, das ist nicht darauf ausgelegt und das hat einfach nicht so gekonnte Konfigurationsmöglichkeiten, die man haben möchte.
Ich muss sagen, ich habe das gar nicht gewusst eigentlich. Also ich habe noch nie so eine FTP betrieben, in größerem Stil. Für mich war es immer nur so schnell mal Datei rüberschieben, aber diese Dinge kann, also dass es solche Möglichkeiten gibt überhaupt.
Ja,
das habe ich gar nicht.
Da gibt's mannigfaltig. Und jetzt eben das Beste aus zwei Welten. Es gibt im Pro FTP habe ich jetzt ausprobiert, gibt es ein Modul, wo man SFTP als Protokoll reinklinken kann.
Das ist ein Transportmedium, ist SFTP, aber alle Features und Feature-Reichtum ist weiterhin
das Pro FTP. Genau,
Server.
Und ja, das funktioniert bis jetzt ganz gut. Und ich habe auch Vertrauen, ich lese ja öfters, wie es der Software geht und wie die weiterentwickelt wird und so. Und die ist einfach über mehrere Jahre jetzt schon eine konstante sinnvolle und aktiv entwickelt einfach. Also da hat man schon ein gutes Gefühl. Die schauen auch auf Security-Fixes und so. Also das funktioniert ganz gut. Und ja, so kann man es machen. Ich bin irgendwie ganz, ganz erstaunt gewesen, weil ich da mich in einer Sackgasse mittlerweile gewähnt habe. Weil
Sicherheit oder Feature-Reichtum?
Ja.
Oder beides.
Oder beides. Und jetzt geht halt beides. Ich meine, ganz perfekt ist es nicht. Man merkt schon, es wird das Modul geladen. Und auf allerunterster Ebene werkelt dann natürlich noch immer das OpenSSH, macht dann die Grundarbeit. Was sich darin zum Beispiel äußert, dass wenn in dem Moment, wo du dich einloggst, ja, kommt eigentlich als Ausgabe zurück zum Client der Prompt. Der Prompt, der auch kommt, wenn du dich bei SSH auf einer Maschine einloggst.
Die SSH-Nummer, also OpenSSH-Version sowieso.
OpenSSH-Version sowieso, das kannst du nicht abstellen, weil das, glaube ich, auch dann schwierig wird für den Client, was für ein Protokoll der benötigt und so. Also da gibt es auch keine Option im OpenSSH, das abzustellen. Was du abstellen kannst, ist beispielsweise die Meldung vom Betriebssystem.
So,
es gibt ja diesen Beispiel Debian, das ist die Free Software, da kannst du Hallo und bliblablub reinschreiben. Also das geht relativ einfach. Aber so gerade so Hostname und Ding, das ist, das wird halt so ausgespuckt, da muss man sich dann selber Gedanken machen, wie man das wegbekommt und ob man das wegbekommt. Ganz flippend, wie gesagt, das Protokoll kriegt man nicht weg. Linux-Version und Ding bin ich noch am Forschen, ob wie man das irgendwie noch disguisen kann. Aber ich bin mir nicht sicher.
Und war, okay, warum möchtest du disguisen?
Ich weiß es nicht, das war nur so eine Idee, aber es ist in Wirklichkeit nicht sinnvoll. Es ist nur so dieses Orchideenvorschub.
Genau.
Wenn man schon mal angefangen hat, irgendwie ein schönes System aufzubauen.
Dann, was kann das alles?
Ja, genau, richtig. Was kann man noch alles verstecken?
Dazu eine andere Frage. Weißt du zufällig, oder kennst du eine SFTP-Serverlösung eigentlich für Windows? Puh. Oder gibt es das für Windows auch?
Also das letzte Mal, dass ich bei Windows sowas versucht habe zu konfigurieren, ist ewig her und das war eine freie, aber nicht mal eine Open-Source-Lösung, das war ein normaler FTP-Server, kein SFTP-Server.
Oder anders gefragt, genau, wie macht man als sicherheitsbewusster Windows-Administrator eine File-Server-Lösung übers Internet? So?
Ja, da macht man SMB und OpenVPN drüber wahrscheinlich.
Oh, graus.
Sag ich mal.
Die Namensauflösung, wie geht das dann? Backslash IP-Adressen oder wie?
Ja, wahrscheinlich. So stelle ich es mir vor, keine Ahnung. Vielleicht Zygwin mit und dann kann man Zygwin. Gibt es Zygwin überhaupt noch?
Das habe ich auch schon nicht mehr ausprobiert. Ich habe es nicht beobachtet, nicht verfolgt, ob es jetzt neue Releases noch gibt. Also ich habe es noch in Verwendung gesehen, schon auf einzelnen Servern, aber kann jetzt nicht sagen. Aber ich glaube, schon noch weit verbreitet. Und ich sehe es auch immer wieder auch bei Kunden und so Dingen, dass die so geskriptete Tasks oder auch so kleine Tools, die man unter Linux schätzen gelernt hat, dann auf Windows-Servern Zygwin installiert haben. Eigentlich ziemlich oft.
Ja. Es ist auch schwierig, wenn man sich schon an gewisse Tools angewöhnt hat und dann fällt es
so immer komplett weg. Shell-Skripts mit, ich meine, ich weiß nicht, ich habe mir schon lange vorgenommen, die PowerShell, also ich habe einfach zu wenig zu tun mit Windows-Servern. Das hat bis jetzt nie, also es war nie notwendig. Also ich administriere keine Windows-Rechner, aber aus persönlichem Interesse würde ich gerne die PowerShell eigentlich schon länger kennenlernen. Das gibt es doch schon mehrere Jahre und ist ein sehr mächtiges System und sehr Windows-nativ. Also wenn man Windows-Server betreut, dann ist das, glaube ich, sicher ein guter Weg, so Dinge zu skripten oder zu automatisieren oder kleine Watchdog zu schreiben oder so Dinge.
Ich mache es manchmal aus, einfach so zum Amüsement, so in Kaffeepause oder so, drücke ich es auf und dann probiere ich aus und muss halt immer kichern, weil es ja so viele Linux-Befehle halt so. Es gibt dann ein LS oder so, du kannst einen MAN aufrufen und so. Und es funktioniert alles ein bisschen ähnlich, aber dann wieder doch anders. Aber man merkt schon, sie haben sich schon versucht anzulegen an die Stärken der Linux-Shell in gewissen Bereichen.
Der größte Unterschied oder was voraus ist, dass du eine API zum System hast. Du hast so Systemobjekte, die du ansprechen kannst und dann direkt von der Registry oder Prozessliste, also du brauchst kein PS-Kommando starten, sondern du kannst direkt irgendwie über PowerShell Built-in irgendwie. Und du kannst nämlich, wenn du jetzt eine Liste von Prozessen zum Beispiel ausgenommen hast, dann bekommst du nicht ein Text-Output. Das ist das mächtigste Konzept auf der Shell unter Linux ist ja die Pipe. Du hast ein Kommando, gib das aus, das andere liest es ein auf den Bild. Und das gibt es auf der PowerShell, soweit ich weiß, auch. Nur, dass du nicht nur Text hin und her pipes, sondern auch Objekte, also Dinge, die mehr sind. Du hast dann ein Prozessobjekt, zum Beispiel mit PS irgendwie, keine Ahnung, ein Prozess selektiert. Und hast dann ein Prozessobjekt, das du rüber pipest und ein anderer, das nächste Kommando, das Prozessobjekt, das Input und kannst dann, keine Ahnung, killen, renicen oder was ich immer.
Wie schaut es aus? Mir hat es immer so bei den Windows-Servern, die sind mir immer so gefühltermaßen ein Dorn im Auge, weil immer schon die komplette GUI so drauf ist. Ich will das hoch und es schaut aus wie ein Desktop-Rechner. Ja, in schlechten, wo die Leute nicht so konsequent irgendwie so ist, dann auch gleich aber auch im Webbrowser, weil wenn man am Server arbeitet, dann muss man auch gleich dort recherchieren vielleicht, alles über irgendwie VNC und dann schaut das irgendwann aus wie ein Desktop-Rechner und ist auch ähnlich irgendwie verdreckt, wenn man nicht aufpasst.
Ja.
Da gibt es mittlerweile eine Möglichkeit, die Headless aufzusetzen am Windows-Rechner.
Ich möchte das ausschließen.
Ja, die letzten Versionen. Ich habe, glaube ich, irgendwer hat mal sowas erzählt.
Nein, ich kenne es nur von den speziellen Legenden. Versionen, diese Embedded, nein, sie heißen jetzt anders.
CE? Nein, das war das
nein, ganz nicht, alte. Nein, zum Beispiel, wenn man so für, also schon die x86-Version, da gibt es ja diese Embedded für so, keine Ahnung, Point-of-Sale-Devices und andere Dinge. Das war ja bisher immer Windows XP.
Mhm.
Das heißt aber nicht Embedded, das hatte jetzt einen anderen Namen, glaube ich. Aber da gab es nämlich so eine Art Entwicklungsumgebung von Microsoft, mit der du dir das Windows packst. Also dass du packst dir dein Windows, das du gern hättest, indem du dir die Komponenten reinklickst. Und du kannst wirklich, keine Ahnung, Sound-Subsystem brauche ich nicht, habe keine Soundkarte oder so in den Devices. Und du kannst wirklich am Mini, das wird so ein Linux, Windows zusammenklicken oder so und das ist dann für so OEM.
So wie ein Distro-Ersteller gibt es ja auch einige.
Bankomaten zum Beispiel, glaube ich, die haben das so Systeme zusammengestellt, die irgendwie so
minimal. Die funktionieren.
Da ist zum Beispiel dann kein Explorer drauf. Der hat keine Startleiste und keinen Desktop. Der hat also schon einen grafischen Desktop, aber es gibt keinen Desktop mit Icons und Folder und keine Startleiste, weil das macht also alles der Explorer.exe-Prozess. Auf ein System, wo ich nicht jetzt das brauche, also kein Desktop-GUI.
Wo es im besten Fall auch gar nicht drauf ist, vielleicht.
Da brauche ich keinen Cursor. Habe ich keinen Cursor für Anwendungen, dann mache ich irgendwas anderes.
Also für so Kiosk-Systeme auch.
Ja, also je nachdem, was man halt braucht. Aber da müsste man nachschauen, ob das, ich glaube, das war, ich weiß gar nicht, ob das jetzt aktuell auch so ist, oder ob das früher noch ging. Da konnte man auf jeden Fall auch, glaube ich, ganz Headless-Systeme zusammenstellen. Das dachte ich brauche nur in der Treibers-Framework und so weiter und habe keine GUI oder so oder keinen Monitor angeschlossen und wenig Speicherbedarf, also wenig Speicher zur Verfügung, dass du dann irgendwie minimal Windows klickst. Ja.
Ja, wir haben noch jede Menge Themen, aber es hat nur der Horst sich diese Woche darum
gekümmert. Ja, der Finn Horst haben wir, glaube ich, schon ein bisschen zu sehr ins Technik-Gelabere abgeglitten.
Ja, das müssen wir ausnutzen jetzt, wo ich da ist. Einmal über Technik labern ohne Ende.
Unser bremsendes Element. Na, doch, was ist immer unser Filter?
Ja, das stimmt.
Der das dann noch
in die andere
hörbar. So, falls jetzt noch ein Hörer nicht eingeschlafen ist.
Das ist ein höchst interessanten. Aber was ich erwähnen wollte, dass uns unser treuer Hörer, der Andreas, hat uns ein Thema geschickt und ich bin leider nicht zum Recherchen gekommen. Außerdem ist es ein Spielthema und das würde ich gerne nächste Woche mit dem Horst besprechen. Aber anscheinend dürfte es ein Kickstarter-Projekt geben, um eine visuelle Spielentwicklungsumgebung, die nennt sich Leadworks. Und ja, dieses Kickstarter-Projekt möchte diese Entwicklungsumgebung auf Linux portieren. Genau.
Ja.
Also, muss ich anschauen.
Schönes Projekt.
Und Horst war auch ganz, ganz erfreut darüber. Nach der Kickstarter-Meldungen, ist oft auf Kickstarter. Naja, wenn wir schon bei Technik sind. Dann erzähle ich noch ein bisschen was über eine sehr erfolgreiche Software, über WordPress. Habe ich jetzt auch ausprobiert.
Was ist das?
Eine super Blogging-Software, PHP basierend. Die meisten in Kriegerverwendung, glaube ich, einer der weit verbreitetsten Blogging-Softwares, die es gibt.
Genau.
Die meisten, oder nicht die meisten, aber viele verwenden es eigentlich in der Form, dass sie auf die Plattform WordPress sich dort eine Installation, eine fertige, mieten und dann dort ihre Blogs hosten und die Installationen warten sozusagen. Aber das kann das Ganze auch selber hosten. Und ich habe das dieser Tage zu Testzwecken beruflich gebraucht und zu Testzwecken dann auch gleich einmal am Raspberry Pi drauf geklatscht, um zu schauen, wie das auch performt gegenüber dem Unkraut, wo ich ja eine Bauchlandung hingelegt habe, performance-technisch.
Auf dem Raspi. Hm?
Auf dem Raspi, ja. Hm. Und was muss ich sagen? Es flutscht wie ein Einser. Es ist wie Butter. Also ich muss echt sagen, ich bin begeistert über die Performance von WordPress. Hätte ich mir nicht gedacht. Ich habe auf Embedded-Plattformen schon diverse Joomla und Drupals ausprobiert und ja, WordPress flutscht, kann man sagen. Und was fällt mir auf? Ich habe ja einige CMS-Erfahrungen irgendwie, gerade eben in Sachen Joomla und ein bisschen Drupal, aber nicht allzu viel. Und jetzt habe ich zum ersten Mal so Einblick in die WordPress-Installation bekommen. Und es macht einige Sachen, muss man sagen, moderner und auch besser als Joomla. Wobei ich Joomla auch nicht in der letzten Version ausprobiert habe. Aber das eine, was man sagen kann, was sehr cool ist oder was ich so bei anderem zwar gesehen habe, aber nicht so elegant umgesetzt, ist Plugins zu installieren. Ist halt so bei Content-Management-Systemen, wenn man sie jetzt nicht so wirklich so gebraucht, wie der Ifinder sie gedacht hat, dann kommt man schnell in die Situation, man hätte da gerne eine Slideshow oder hier ein Verhalten von WordPress ein bisschen anders. Mhm. Dann kommt man auf Drittanbieter-Software, Software, die andere Leute, andere Firmen geschrieben haben unter verschiedenen Lizenzen. Und die installiert man sich und probiert sie in der WordPress-Installation aus, ob sie einen taugen und hat sie dann im Einsatz.
Und wie geht das vor sich, das Installieren?
Und das Installieren ist da nämlich ganz gut gelöst. Da haben sie auch auf das Paradigma irgendwie gesetzt für eine Software-Repositories. Das heißt, das geht aus der WordPress-Backend heraus. Du bist eingeloggt ins WordPress als Administrator.
Im Browser habe
genau.
ich die Seite offen.
Also meine
machst du dann,
Backend-Seite offen. Genau, richtig. Jetzt langweilig. Wahrscheinlich die einen Techies, die kennen das schon in- und auswendig, langweilen sich. Und die anderen ist es zu technisch. Aber ich muss es erzählen, weil mich das schon erstaunt hat. Ja genau, und da gehst du auf Plugins installieren, da hast du ein kleines Suchfenster und da kannst du deine Search-Query eingeben und nach Plugins suchen. Und dann hast du einheitlich halt mit Sternebewertungen und so, verschiedene Plugins werden ausgespuckt, die kannst du antippen. Dann geht noch einmal ein Overlay-Fenster auf, der Hintergrund vom Backend wird dunkel. Und dort kannst du halt entweder die Beschreibung lesen, Installation, noch, also wie das dann einsetzt in weiterer Folge, Screenshots und eben den Installieren-Button.
Jetzt kannst du das direkt Ganze ausmachen. Einfach mit Point und Click mit der Maus. Ich muss nichts auf dem Server einloggen, rüber kopieren, es das, entpacken, Rechte ändern, irgend sowas.
Ich meine, das war ja schon, also es erstaunt mich nur deswegen, weil in den Joomla-Installationen, die ich verwendet habe, war es schon so ein Semi-Weg. Da hast du halt eine eigene Plugin-Page, offiziell von Joomla, und dort suchst du und dort kriegst du einen Link auf die ZIP-Datei oder so, wenn du Glück hast. Ansonsten bist du bei irgendeiner Werbefirma, die dich überhaupt wegsperrt oder keine Ahnung, irgendwie das komisch macht oder die Pakete versteckt. Und du gehst dann bei Joomla in dein Backend rein und gibst halt einen Link zu dieser ZIP-Datei an und das wird dann so installiert. Aber es ist jetzt so einheitlich in der Software, das Plugin installieren funktioniert, muss ich sagen. Hat mich im Vergleich zu anderen CMS-Systemen, vielleicht können es jetzt schon jedes System, keine Ahnung, aber das war schon recht elegant gelöst.
So seamless Integration mit so einem so ein Repository mit Bewertung und ja, so Shops sind in.
Ja, Shops sind in, das ist das. So und die oberschlauen Linuxer sagen, das haben wir immer schon gehabt, das AppGet und so.
AppGet gibt es schon immer.
Ja, genau.
Das aber im Ubuntu schaut es viel bunter aus.
Ja, ja, das Bunte, glaube ich, ist das der, und das der fehlende Sterne. Baustein. Ja.
In meiner AppGet gibt es keine Sterne.
Oh Gott, ja, die Bewertungen.
Ich finde, Bewertungssysteme sind immer so zweischneidig. Also aus Entwicklersicht ist es manchmal so frustrierend, dass die immer so ganz großen Beschreibungen reinschreibst, das ist für diesen Zweck oder das, diese Software löst dieses Problem. Ja. Irgendwer macht was anderes damit, das macht es natürlich nicht. Und dann geht nicht, Scheißdreck, irgend sowas. Ja.
Und dann, hast du schon, bin eh über ein Plugin heute gestolpert, wo ich da gestanden ist, er hat es jetzt dieser Tage discontinued und so, weil er weil die Kraut so groß geworden ist, dass er keinen Support mehr leisten kann für alle. Und er hat jetzt in den letzten paar Tagen, über 50 Ein-Stern-Bewertungen bekommen, wegen einem kleinen Detail, was er nicht geschafft hat, irgendwie jetzt rechtzeitig zu fixen. Und er hat halt auch gemeint, das war schön die Zeit. Er lacht eh nur über die Ein-Sterne-Bewertungen, weil das hat er eh alles reingeschrieben, aber naja, das ist halt, da ist man schnell, und man ist auch selber schnell verleitet. Warum hat das nur 4,5 Sterne? Nein, nimm mal lieber die 5-Sterne-Lösung geklickt. Aber ob es wirklich das Problem löst, ist halt die andere Frage. Mhm. Die dritte Frage, die man sich stellen kann, Plugins und CMS-Systeme sind auch immer wieder ist ein ewig ungelöstes Problem halt, weil du holst eine neue Funktionalität, aber die kann brechen mit jeder WordPress-Version, beziehungsweise weißt du auch nicht genau, was sie macht dann im Hintergrund. Also wenn es jetzt um sensible Sachen geht, bei WordPress beispielsweise, ist vielleicht ein guter Rat, den man gehen kann bei CMS-Systemen, nicht gegen das CMS-System arbeiten und versuchen, zusätzliche Funktionalität reinzubringen, für die es schon so prinzipiell nicht gedacht ist. Also ein gutes Beispiel ist bei WordPress, wenn du dein Passwort verlierst, gibt es einen Passwort-Recovery-Mechanismus. Du kriegst eine E-Mail, so wie man es kennt, und Link und du kannst das wieder resetten, dein Passwort. Das ist ein Mechanismus, der ist tief eingegraben ins WordPress. Dafür gibt es einige Plugins und funktioniert. Ja, es funktioniert wunderbar. Es ist im File WP-Login oder so, oder weiß ich nicht, aber in einer dieser Files, und das funktioniert rockstable. Und es gibt einige Erweiterungen, die diese Funktionalität entfernen. Ja? Nur da muss man mal auswählen, welche von denen ist gut. Das gibt schon einige, aber welche von denen macht es richtig? Weil es kann tückisch sein. Also der eine, zum Beispiel ein Plugin entfernt zwar den E-Mail-Passwort-Vergessen-Link, wenn du dich einloggst bei der Login-Maske. Allerdings, wenn du dich falsch einloggst, dann poppt oben ein Fenster auf mit falsches Passwort, haben sie ihr Passwort vergessen. Das ist dann aber schon wieder da, wieder dieser Link. Also es taucht dann wieder auf.
Oder du kennst den Link und gibst ihn ein, dass einfach nur nicht angezeigt wird quasi.
Manche Plugins funktionieren nicht, weil die so dreckig arbeiten, dass sie einfach nur den Passwort, also gewisse Login, also gewisse Masken, wo das vorkommt, nach dem Wort Passwort suchen und das dann einfach rauslöschen. Das funktioniert aber nicht, wenn du eine deutsche Installation hast, weil die suchen nach dem englischen String. Ich meine, was WordPress angenehm macht, ist, du kannst bei jedem Plugin kannst du auf Bearbeiten klicken und dir direkt den Code anschauen.
Also auch direkt auf dem
direkt im Backend.
In deinem Browser.
Ohne in deinem Browser.
Ein Editor auf dem Server.
Dasselbe ist auch mit den Template-Bearbeitungen. Also früher war mein Workflow eher so, ich bin eingeloggt mit, weiß ich nicht, 3-4 Tabs und habe einfach das Template, das Theme, das Aussehen einer Webpage beschreibt, habe ich einfach in 3 Tabs offen, das CSS-File, das Index, PHP und was halt alles wichtig ist und so. Und habe halt dort editiert und im Browser nachgeschaut, wie das Ding reagiert. Und bei WordPress ist es einladend. Es ist nicht perfekt, weil es gibt kein Code-Highlighting oder so. Aber das Template zu bearbeiten, listet dir schön alle Files auf, die dazugehören. Du kannst nach gewissen Funktionen suchen. Eine Suchfunktion, das ist allein schon Luxus. Du kannst da rumeditieren. Also ich würde jetzt auch keinen Marathon drinnen starten, aber prinzipiell ist der Ansatz, dass man so den Code, den man neu einspielt und in Form von Themes oder Plugins, dass man den schon dort direkter bearbeiten kann und reinhacken kann, ist auch eine gute Sache. Ja, und wie gesagt, bei diesem ihrem Passwort vergessen Link oder so, gibt es dann natürlich auch schiere Seiteneffekte, wenn du das falsche Plugin erwischt, dass du zum Beispiel keinen neuen User anlegen kannst, weil er dir die Passworteingabe für einen neuen User auch gleich auslöscht aus der Maske. Vorsicht. Also Vorsicht. Ja, es ist einfach so, mir ist das auch bei diversen Wiki-Installationen aufgefallen. Leute wollen eher das MediaWiki, weil das kennen sie von Wikipedia, das schaut dann auch aus, da haben sie Vertrauen dazu.
Das klassische Wiki.
Aber man muss es ehrlich sagen, nicht das idealste Wiki, wenn du große Zugriffskontrolle brauchst, also gewisse Bereiche für gewisse Usergruppen freischalten möchtest. Da musst du dich auch auf Plugins verlassen. Und das ist keine gute Sache. Ich meine, mittlerweile sind sie ein bisschen.
Bei MediaWiki
ist es? Bei MediaWiki, ja. Weil es einfach von der Grundidee her so gebaut ist, Informationen allen möglichst leicht zugänglich zu machen und nicht voreinander wegzusperren.
Genau, das ist Wikimedia ist ja für Wikipedia eigentlich soweit, also in die Richtung entwickelt worden. Und
sie haben jetzt ein bisschen angeglichen, du kannst ganz am Anfang der Installation angeben, ob es komplett abgesperrt werden soll. Also nicht einzelne Bereiche absperren, aber du kannst das mal so machen, dass es nicht öffentlich ist, dass du dich einmal prinzipiell einloggen musst. Muss
Benutzer.
Aber es gibt halt keine große Benutzergranularität.
Aber prinzipiell, ich habe MediaWiki noch nie installiert selbst oder angesehen. Aber da gibt es auch ein Plugin-System, also
ja,
prinzipiell.
Definitiv, ist auch dokumentiert, muss man sich dann anschauen. Gibt es verschiedene Farbkodierungen, wie getestet und wie reliable das Ganze ist. man kann es machen. Es ist halt bei MediaWiki immer so, das ist wirklich barebone. Da machst du nichts mit Plugins übers Backend oder so.
Die installierst du am Server irgendwie?
Du upgradest auch nicht im Backend. Okay. Du machst mit Patchen die gute alte Methode und mit Kopieren von PHP-Dateien in ein Plugin-Verzeichnis.
Also Backend ist für dich
das Gegenteil. Das Web-Backend.
Web-Frontend im Browser, wo du dich
einloggst. Okay. Genau, genau. Ja, und die WordPresse. Ja, und ja genau, das war da einfach nur der Grundrat, weil im Vergleich zu Joomla, es stößt halt WordPress an eine gewisse Grenze, glaube ich, und dafür ist es gemacht, wenn du verschiedene Autoren hast und auch verschiedene Zugangsbereiche brauchst. Also da glaube ich, haben so klassische CMS-Systeme mehr Freiheiten und da funktioniert es besser. Und bei WordPress ist die Gefahr groß, dass man sich halt diese Funktionalität über Plugins reinholt. Ich warne, wenn man plus 4 Plugins hat, irgendwann einmal gibt es Seiteneffekte und die schießen sich gegenseitig ab, die Plugins. Also weniger ist mehr.
Vor allem auch, wenn es Updates, wenn es neue WordPress-Versionen gibt. Also dein Fazit ist, WordPress ist erstens leistungsfähig auf einem kleinen Rechner wie Raspi.
Genau,
es flutscht. Sehr, sehr schönes Backend-User-Admin-Interface mit einem Update,
also mit Plugin. Bietet Gemütlichkeit, mit so, dass man auch die Templates bearbeiten kann. Und wenn man man muss sich nur gewahr sein, wenn man es für man sollte es in seinem Sinne wie eine Blogging oder wie eine kleine Webseite, vielleicht gerade noch mit Webshop oder so, das geht sich auch noch gerade aus, verwenden. Wenn man irgendwas Komplizierteres braucht oder große Steuerung über User und Berechtigungen, glaube ich, sind die traditionellen CMS weitaus geeigneter. Es gibt ja, ich meine, ich kann mir schon ein Plugin installieren, das ich irgendwie absolut super bulletproof privacy nennt, aber es gibt mir nicht mal das Gefühl von Sicherheit.
Aber es hat einen coolen Namen.
Ja, das ist es.
Ein Plugin kenne ich nur von Namen, das ist Friendica. Ich weiß nicht, ob du es kennst. Das ist ein sehr, sehr großes Plugin, oder besteht aus mehreren Teil-Plugins, glaube ich. Dann kann das verspricht, dass du dir eine Social Network-Seite aus deinem. Aber ich kann es jetzt nicht. Wenn du Zeit hast,
schau
vielleicht kannst du berichten.
Also es gibt.
Machen wir uns unser eigenes Facebook.
Ja, also man muss schon sagen, die CMS-Szene ist gerade mit den Plugins zusammen eine skurrile Szene, weil teilweise holst du dir Plugins an Bord, die wollen dann aber gekauft werden und die präsentieren dir dann so Werbelinks in deinem Backend. Du bist als Administrator irgendwo eingeloggt in Web-Backend und möchtest was machen, auf einmal so, wir haben da ein neues Feature, klick doch mal hin, ist gratis zum Runterladen. Dann klickst du hin und so, naja, da ist gegen eine Gebühr von $14 pro Jahr und so bist du dabei. Also man kann sich die Marilfer Straße direkt in sein WordPress holen und in alle CMS-Systeme. Es ist, die Plugins sind ein skurriles Feld an Technik und Software.
Ja. So, jetzt sind wir. So, mein Horst auch vergrault.
Genau. Den werde ich als kleines Special Service werde ich ihm die Shownotes machen diesmal. Ich glaube schon.
Genau, wir haben es das letzte Mal, ist ja nicht mehr ausgegangen, aber ich muss sagen, ich bin auch sehr faul beim Mithelfen.
Ja, Shownotes machen, das muss noch verbessert werden.
Also das müssen wir sagen, das große Lob an Horst, der macht das immer eigentlich für uns. Und
ja. Das macht er klasse.
Talk and forget. Ja. Man könnte sagen, fire and forget, aber wir drauf losplaudern und dann irgendwie wird es schon ins Papier gebracht.
Großes Lob. Und gut ist. Ja, also vielleicht probiere ich auch wieder diese Mitprotokollierungssoftware. Aber mal schauen.
Genau.
Was sich tut. Na gut.
Ja, ich bin irgendwie leer geplaudert.
Mich auch. Was
sehr interessant war. Ich hoffe auch für die Zuhörer.
Bestimmt.
Ja, wenn's. Oder hast du noch irgendwas?
Irgendein leichtes Thema sollten wir noch machen, ha, am Ende. Aber ich habe, glaube ich, nicht einmal ein leichtes E-Book-Thema. Ich lese gerade zurzeit den Nachtzug nach Lissabon. Aber da bin ich noch nicht fertig, weil ich so viel vom Monitor hocke. Hast du deinen E-Book-Reader schon abgedatet eigentlich?
Nein.
Du bleibst jetzt.
Ich habe deinen
ab sofort
ist er gehört und seitdem. Ich muss sagen, ich habe eigentlich kein Problem damit und deswegen sehe ich momentan keinen Grund.
Ja.
Und außerdem mein Device, ich habe kein WLAN eingerichtet oder so. Also ich nutze dann wirklich nur offline als USB-Stick und kopiere meine Sachen drauf. Und ich denke,
mich hat auch nichts gestört. Ich bin halt ein bisschen update-süchtig natürlich und habe das
immer der Geist. Aber das bin ich nur dort nicht, also das bin ich bei Benzmann auch, aber immer nur, wenn ich irgendwo nicht die Möglichkeit habe, ein Backup zu machen, dann bin ich da viel skeptischer. Also wenn ich ein Handy update, zum Beispiel jetzt ein gekauftes Android und nicht so mit mir selber installiert, das sei anscheinend und bla bla, da habe ich eher meine Backups und Root und weiter. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel bei meiner Freundin, das Samsung Galaxy S, du machst auf Update und das ist irgendwie so ein One-Way-Ticket, weil wenn es dir dann nicht taugt, dann kannst du nicht mehr zurück.
Ja,
bei mir selber, da mache ich vorher ein Android-Backup und so fast, so Dinge. Und so Dinge bin ich immer skeptisch, genauso bei solchen Sachen.
Also ich kann da beim Kobo berichten, dass nichts versäumt. Also ja. Ich fand die Software prinzipiell schon immer gut designt. Also ich fand sie gemütlich, macht genau das, was es soll. Aber ja, die neuen Sachen. Ich meine, sie haben es nicht jetzt schlimmer gemacht, aber
man braucht es nicht. Wenn Features dazu kommen, wie so Dinge, dass es, wenn man PDF-Reflow hast du ja schon erwähnt, das ist ja ein schweres Thema, dass man es gut anzeigt auf einen kleinen Reader. Wenn solche Sachen, die mir, wo man denkt, das geht mal ab oder das wäre echt cool, wenn es ginge, oder schneller, weil manchmal ist ja langsam halt beim Starten, also ja, Buch aufmachen, bevor ich zu lesen beginne, weil ich muss ja eine halbe Minute warten, das ist mir, lebe ich damit, stört mich jetzt auch nicht so. Wenn ich mir Zeit nehme zum Lesen, habe ich mir mehr Zeit genommen und so bin ich eigentlich zufrieden. Also immer noch eigentlich aus meiner Sicht langfristig immer noch eine Kaufempfehlung.
Also ja, schade, dass sie die Software also jetzt nicht komplett mies gemacht haben, aber dass sie diese EPUB-Behandlung da diskriminieren, das hat eigentlich, sonst hätte ich ihnen noch mehr Sympathien jetzt entgegengetragen. So ist es noch immer ein nettes Device, aber arbeitet ein bisschen gegen mich. Das kann ich anteasern fürs nächste Mal. Ist ja auch ein Thema, wie verwaltet man seine E-Books und da kann man den Calibre als Server installieren, ist aber keine schöne Lösung, weil du holst einen Haufen Dependencies, weil dafür ist er eigentlich nicht gemacht und du hast dann so einen brachliegenden halben X-Server im schlechtesten Fall auf deiner Platte rumliegen. Und ich bin jetzt auf eine Software gestoßen, wo jemand reingeschrieben hat, so ein bisschen Statement, ja, so viele Dependencies und so langsam, hat mich gestört, ich brauchte was für mein, keine Ahnung, X-NAS-Device und hat einen PHP-Server-Software geschrieben, nennt sich COPS, der E-Books ausliefern kann und der als Ersatz für den Calibre-Server gilt. Okay. Aber ich werde das nächste Mal berichten, wenn ich ihn ausprobiert habe.
Ja. Auf den neuen Device dann auch?
Auf den BeagleBone Black, genau. Ich kann testen.
Schön, gut. Ja, ich würde sagen,
bis nächste Woche.
Am Schluss. Im Anschluss kommt noch Content von Horst aus Florenz.
Genau. Und dann noch unsere Andreas aus dem
Bitcoin-Land. Genau, die haben seit gestern Abend wieder ein neues Update aus der Bitcoin-Welt.
Cool. Also dann, bis bald.
Tschüss.
Hallo, das ist der Horst Jens. Es ist Montag, der 1.7.2013. Ich befinde mich in Florenz auf der Europython 2013 in einem Hotel. Ich bin hier mit dem Florenz, mit dem Thomas Perl, mit dem Bernd Schlapsi und noch mit ca. 500 anderen Python-Leuten aus allen möglichen Ländern. Es waren heute schon die Eröffnungsspeeches und bis jetzt ist alles gut gegangen. Wir sind mit dem Nachtzug von Wien gekommen, bin ein bisschen müde und werde jetzt die nächsten Tage dann halt viele Fotos machen, versuchen ein paar Interviews zu führen, etc. Leider ist es mir nicht gelungen, eine vernünftige Podcast-Folge in Zug aufzunehmen. Es war irgendwie zu laut und wir waren zu betrunken und haben auch nicht sehr viel Gescheites. Bis jetzt kann ich nur sagen, dass Florenz relativ schön ist. Es gibt hier eine super Brücke über den Fluss, eine Brücke mit so kleinen Wohnungen außen dran gebickt und die, wer Ball gespielt hat, der kennt die. Die nehme ich auch vor. Das freut, wie ich die heute gesehen habe. Und sonst, es ist derzeit nur ein Talk, also ein Vortrag gleichzeitig, wo ca. 500 Leute gleichzeitig drinnen sitzen im Publikum. Und es ist ein bisschen anstrengend, weil die Themen nicht immer so für alle gleich interessant sind und nachher bei den Diskussionen verzettelt sich etwas. Und manche, wie soll ich sagen, sind auch ein bisschen langatmig beim Reden. Aber ab morgen wird es besser, da sind dann immer 5 Talks gleichzeitig, 4 in Englisch, einer auf Italienisch. Wir haben auch zugesagt bekommen, dass die alle so schnell wie möglich auf YouTube gestellt werden und gestreamt werden. Also es sollte ein oder zwei Tage später möglicherweise schon auf YouTube sein. Einfach nach EuroPython 2013 suchen. Heute kann ich nur erzählen, dass schon sehr viel über Datenschutz geredet wurde, über die Zukunft des Überwachungsstaates etc. Also lauter Themen, die jetzt nicht unbedingt direkt mit Python zu tun gehabt haben, sondern eher gesellschaftspolitisch waren oder sicherheitspolitisch, hat anscheinend die Leute sehr bewegt. Es ging auch darum, um den Gegensatz zwischen zentrale Client-Server-Architektur und Peer-to-Peer-Modell. Also die These war, dass nur Peer-to-Peer und nur End-User-Verschlüsselung wirklich schützt vor bösen Überwachungssystemen. Also versuche mich in den nächsten File dem Gregor zu schicken. Bis demnächst, ansonsten spätestens bis nächsten Montag, wenn ich ausführlich erzählen werde. Wiederhören. So, wo drücke ich da? Das läuft jetzt immer noch. So.
Kaffeesatz lesen bei der Preisentwicklung.
Bitcoin-Kursgewinne nach einem Jahr steuerfrei.
Mt. Gox beantragt MSB-Lizenz.
Micropayment-Channels mit Bitcoin J.
Multibit wird Standard-Client.
Bitcoin QT 083 veröffentlicht.
Citibank stellt Wire-Transfers zu Mt. Gox ein.
Und Flutter arbeitet an Bitcoin-Integration.
Unsere neueste Folge findet ihr unter bitcoinupdate.com.